Hallo, zurück im Hamo. Jetzt kommt eine Sendung, die wird eine Dreiviertelstunde lang gehen und es wird gehen ums Familiärsein.
Oder ums gute Leben.
Ums gute Leben, genau. Und am Mikro sitzen Tina und Judith.
Ja, Familiärsein hat ja irgendwie so ein bisschen auch so ein, also das ist ja erstmal ein Begriff sozusagen Familie, den ich zumindest auch als einen konservativen Begriff und ja jetzt auch nicht, würde ich sagen, das muss man nicht groß diskutieren, dass familiär auch ein konservativer Begriff ist, der, wo bei mir erstmal so Mutter, Vater, Kind auftaucht, als sozusagen Verbildlichung, aber das ist ja nicht das, also das ist nicht der Grund, warum wir darüber sprechen. Also es ist auch der Grund, aber so, also.
Ich würde auch sagen, es ist auch der Grund, weil es eben A, ein total breites Feld ist und B, auch voll ambivalent. Und da hatten wir irgendwie vor, einen Blick drauf zu werfen. Die Idee entstand so ein bisschen dadurch, dass halt wir hier alle irgendwie in unserer Radiogruppe halt verschiedene familiäre Konstellationen leben. Manche leben mit Kindern, manche leben mit ihren eigenen Kindern, manche leben in Wohngemeinschaften, wieder andere in Polynetzwerken. Und dass es hier schon eine Diversität ist, es war irgendwie klar, aber dass es auch, es gibt ja auch außerhalb unserer Gruppe relativ viele Menschen, die viele verschiedene Lebenskonzepte ausprobieren und wir haben uns so gefragt, was gibt's da alles, wie kann das sein, wie kann man Familie leben, was ist daran schwer, was ist daran vielleicht auch leicht?
Und vielleicht nochmal, dass wir auch, wir haben verschiedene, ja, wir haben einfach ein Set an Fragen eigentlich an befreundete Personen oder bekannte Personen geschickt in der Hoffnung auf Antworten und haben da Familie, also familiäre Verbindungen auch als so langfristige Beziehungen, die auf ja also die auch was mit Verantwortlichkeit füreinander zu tun haben, definiert, um das jetzt nochmal stark zu machen, dass es eben jetzt hier nicht familiär nicht meint Kernfamilie und es meint auch nicht irgendwie die Großfamilie und Sippschaft aus noch vorigen Jahrhunderten, sondern es meint eben einen Kontext, in dem man aufeinander angewiesen ist und das aber auch leben möchte.
Genau, das heißt, es kommen die Menschen zu Wort, die uns da auf unsere Fragen eine Antwort gegeben haben. Da haben wir Collagen draus gebastelt. Außerdem haben wir mit Cornelia Schadler gesprochen. Das ist eine Wissenschaftlerin, die erforscht hat, wie quasi heteronormative Konstellationen bestimmte Dynamiken reproduzieren und warum sie das tun. Außerdem kommt auch noch Lisa Bendik zu Wort, die in queerer Elternschaft lebt und dazu forscht und spannende Thesen hat. Genau, das ist der Plan für die nächste Dreiviertelstunde. Und weil wir gerade schon drüber geredet haben, was bedeutet eigentlich familiär für dich? Das haben wir Leute gefragt und sie haben uns geantwortet.
Was bedeutet das, Familie zu sein?
Für mich bedeutet es auf jeden Fall, dass man Verantwortung füreinander übernimmt. Also wenn Kinder dabei sind, natürlich eher die Erwachsenen für die Kinder. aber dass man sich irgendwie gegenseitig immer mitdenkt.
Ich glaube, für mich bedeutet das vor allem irgendwie aufeinander Bezug nehmen, sich mögen, sich irgendwie auf eine Art lieben und auch füreinander da sein wollen. Aber vor allem so dieses sich auf dem Schirm haben und so bewusst zusammenleben zu wollen und der Freude willen und des Wohlseins willen, dass man sich zu Hause irgendwie gehen oder auch fallen lassen kann und so weiß, dass man den anderen Leuten vertrauen kann und dass sie einen kennen, dass man sich gegenseitig irgendwie relativ gut kennt oder kennenlernt über die Zeit. Ist natürlich nicht von Anfang an so. Und aber so Lust aufeinander zu haben, sozusagen Lust, sich mit, auch miteinander zu beschäftigen.
Eine gute und tiefe Verbindung zu haben, also Vertrauen zu haben, sich auf den anderen verlassen zu können, irgendwie eine Verbindung, ohne irgendwas beweisen zu müssen.
Zu Hause zu sein, bei mir zu sein, mich wohlzufühlen, mich fallen lassen zu können, mich auch in Seiten zeigen zu können, in denen ich mich vielleicht selber eigentlich auch gar nicht so sehen möchte oder auf jeden Fall nicht vor jeder Person.
Aber es ist auf jeden Fall auch immer mit Anstrengung und irgendwie einer Art von Arbeit verbunden. Irgendwie muss man die Gruppe zusammenhalten sozusagen. Es kann schon auch mal Krisen geben oder schwierigere Zeiten. Genau, ich habe es auch schon erlebt, dass sich Leute sozusagen ausgeschlossen gefühlt haben aus dieser Familie, in Anführungsstrichen.
Ganz viel miteinander zu teilen. Das sind auf der einen Seite so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel zusammen zu essen, zusammen zu kochen. Das finde ich, ist so ein Familiengefühl. Und dann aber auch so Sachen wie viele Pläne zu teilen, zum Beispiel einen Familienkalender zu haben, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, was gerade so los ist, was man gerade macht, was die Pläne sind.
Also familiär zu leben, ich glaube erstmal bedeutet schon, gemeinsam zu kochen, gemeinsam Abend zu essen und auch gemeinsam Ausflüge zu machen. In der Wohnung immer mal Dinge zusammen zu machen.
Genau, dass man irgendwie zusammen Urlaube plant und so, dass man irgendwie ja Zeit auf jeden Fall miteinander verbringt.
Und es müssen gar nicht unbedingt immer dieselben Pläne sein. Also man muss nicht unbedingt immer was zusammen machen. Es ist sogar schöner, wenn jeder so andere Sachen macht. Aber das alles miteinander zu teilen und immer zu wissen, wo der andere gerade ist, das finde ich, das gehört zu Familie.
Menschen um mich rum zu haben, mit denen ich enge Beziehungen führe. Und die Teil meines Lebens sind und Teil des Lebens meiner Tochter.
Familiär zu leben bedeutet für mich in Beziehungskonstellationen. Und familiär zu leben heißt auch, neben dem Vertrauen, sich sehr eng zu begleiten und gemeinsam Aufgaben untereinander aufzuteilen. Sei es das Putzen, sei es das Kochen, sei es das Zuhören, sei es das Trösten, sei es das Antrag ausfüllen.
Also sagen wir so, ich kann es mir eigentlich fast nicht anders vorstellen. Alle meine Wohnkonstellationen waren immer sehr freundschaftlich oder familiär. Familie ist ja auch oft so ein bisschen negativ konnotiert, deswegen fällt das bei uns auch manchmal so ein bisschen also als Thema. Also oder zumindest habe ich das in Erinnerung, da auch schon mit Leuten drüber geredet zu haben, sind wir familiär?
Ich glaube, Familie ist ja irgendwie so eine Art Sicherheitsversprechen, also dass man irgendwie eine Art Verbindlichkeit miteinander hat, die man anderen Leuten gegenüber nicht hat. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass ich so ein Bild im Kopf habe, dass irgendwie so eine Liebesbeziehung irgendwie erstmal verbindlicher ist als eine Freundschaft und dementsprechend auch langfristiger Sicherheit darstellt. Gerade wenn man jetzt natürlich ein Kind hat, ist es ja wichtig, dass man sich irgendwie auf jemanden verlassen kann. Und ja, irgendwie verspricht dann eben die Biologie dann doch auch eine höhere Verbindlichkeit einfach.
Dann stelle ich mir so vor, Vater, Mutter, Kind, Haus, weiß ich nicht, so Sachen.
Also wenn ich so ganz klassisch an familiär denke, ist es, glaube ich, schon so die klassische Kleinfamilie als familiäres Konstrukt, das ich aber irgendwie auch über die letzten oder auch selber mit meiner Mutterschaft so in Frage gestellt habe, eigentlich schon in der Schwangerschaft, weil mir das eigentlich immer irgendwie so ein bisschen zuwider war. Und familiär sich für mich irgendwie auch außerhalb der biologischen Familie bewegt, also sprich auch Freundinnen, mit denen ich in einer familiären Beziehung zusammenlebe.
Kinder zum Beispiel können auf jeden Fall dazugehören, aber ich finde, man kann auch Familie sein, ohne Kinder zu haben. Das fände ich schade, wenn es anders wäre.
Ich verbinde das allerdings eigentlich, also in meinem Kopf verbinde ich es überhaupt nicht mit meiner Herkunftsfamilie, das ist für mich eine andere Art von Familie, weil in der Wohnfamilie sozusagen herrschen ganz andere Bilder, Regeln, keine Tradition in dem Sinne. Man baut auch zusammen so Traditionen vielleicht auf und es ergeben sich schon krasse Gewohnheiten auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie eine selbstgestaltete, selbstgewählte Familie.
Also ich lebe sehr stark in Beziehung. Ich denke sogar, dass Beziehungen das sind, was mein Leben am meisten ausmacht, definiert und ihm irgendwie auch eine Richtung gibt.
Ja, Beziehungen im weitesten Sinne, familiär leben, Fragezeichen, Ausrufezeichen, das ist unser Thema und ich wollte nochmal anführen, dass wir heute natürlich hier, wir haben hier keine fertige Sendung mit einer total krassen Aussage, was ist familiär und wie funktioniert das und was ist gut und was ist schlecht, also wir bewegen uns eher sehr suchend und haben uns auch an dem orientiert, was uns erzählt wurde von vielen anderen Menschen. Aber das ist hier, wird heute keine Statement-Sendung, weil wie soll man auch ein Statement machen in einem Feld, was so weit ist, wo die Perspektive darauf so vielseitig ist und so.
Aber ich fand auch jetzt gerade die letzten Töne sehr schön zu sagen, dass man eben auch familiär leben kann, ohne Kinder zu haben. Und das also nochmal, was wir ja auch im Sprechen darüber und Denken darüber für uns so stark gemacht haben, dass es eben auf die Beziehungen ankommt und wie man die Beziehungen gestaltet und dass die Formen dafür sehr unterschiedlich sein können. Und es ja eigentlich wäre sozusagen eine Aufgabe, das Wort familiär vielleicht wieder benutzen zu können, ohne immer dieses klassische Dreier- bis Fünfer-Modell von Mutter, Vater, Kind oder Kind, Kind, Kind so zu haben, die Kernfamilie halt.
Ja, die Kernfamilie. Und viele denken halt auch sofort an Kinder kriegen, Kinder haben, wenn es um die Frage familiär geht. Warum eigentlich? Also es ist ja, müsste ja gar nicht so sein. Und dieses ganz klassische Modell, diese Kernfamilie, von der du gerade schon gesprochen hast, das ist halt das Modell, was am sichtbarsten ist, was staatlich und bürokratisch am meisten gefördert wird, die größten Vorteile hat, in dem binäre Geschlechterrollen reproduziert werden, aber auch halt wirklich gelebt werden, inbrünstig gelebt werden von den Teilnehmenden. Es bietet nicht nur eine Projektionsfläche, sondern auch einen Moment, wo sich auch Menschen total mit identifizieren, als quasi das Ziel im Leben, was sie halt anstreben, so zu leben. Und das ist eigentlich ganz schön krass. Und die Cornelia Schadler, die Vorstand der Uni Wien, und ich habe mit der im Vorfeld mal gesprochen, weil die hat quasi untersucht, was es für Rahmenbedingungen gibt, wie quasi Mütter Mütter werden, Väter Väter und Kinder Kinder ab dem Moment der Entscheidung, zum Beispiel Eltern werden zu wollen. Sie hat das nur bei Heterofamilien damals in ihrer Studie untersucht und die Studie ist auch schon 10 Jahre alt, aber ich finde sie immer noch ziemlich aktuell, vor allem von den Forschungsansätzen. Und auch sie stellt fest, dass Heterofamilien quasi total viel vertreten sind, aber interessanterweise dieses Label selber heteronormativ auch gar nicht so trennscharf ist, wie man das annehmen würde.
Wenn wir den Blick auf die heteronormativen Formationen legen, wenn wir genau hinschauen, leben da auch ganz viele nicht die Norm, sondern es klappt ganz viel nicht. Es braucht ganz viel Hilfe von außen, von anderen Personen, wo zum Beispiel andere Personen regelmäßig vorbeikommen und mithelfen bei der Care-Arbeit. Und wenn wir nur auf die Personen schauen, dann oft ein ähnliches Bild haben als bei den Familien, wo sie zu dritt, zu vier, zu fünf Eltern werden. Das heißt, das Selbstbild der Individuen, ich lebe in einer solchen Beziehung oder ich lebe in einer solchen Beziehung, entspricht manchmal gar nicht dem, was dann tatsächlich in den Praktiken gelebt wird. Und also heteronormative Beziehungen sind natürlich heteronormativ, vor allem wenn wir es so betrachten, wie ich es in der TIS betrachtet habe. Aber wenn wir halt dann wieder drauf schauen, wer macht da noch mit und wer hilft noch mit und wo gibt es da Beziehungen, dann können wir auch da Aufbrüche sehen. Und wenn wir auf die Wahlfamilien schauen, die sich oft als nicht normativ definieren, wenn wir da wieder genauer hinschauen, dann sehen wir ganz viele heteronormative, heteromaterielle Prozesse, die da einfach reinfinden und sich da auch reproduzieren.
Ja, das ist ja ein interessanter Aspekt, den sie aufmacht. Also ich glaube, dass das ja auch gar nicht so sehr negiert wird unbedingt, dass es andere Leute braucht, aber es wird gleichzeitig eben auch nicht stark gemacht, ne? Dass sozusagen die Kernfamilie natürlich sich nicht selbst versorgen kann, im Sinne von auch emotional oder organisatorisch. Und gleichzeitig würde ich hier aber auch sagen, Also mein persönlicher Grusel wäre auch, dass man wieder hinkommt, also dass man jetzt das Bild zu stark macht von so einer Großfamilie, wo alle auf demselben Hof leben und daran gebunden sind. Das ist ja schon größer, aber darauf kommt es Schadler ja vielleicht gar nicht an. Ne? Ihr kommt ja eher darauf an, den Blick zu weiten für Beziehungsnetze überhaupt und nicht so hängen zu bleiben auf diesem Bild, was man auf Plakaten dann sehen kann im Zweifel.
Ja, genau. Und es geht, glaube ich, auch darum, eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also Sichtbarkeit für die Care-Netzwerke, in denen sich auch Heterofamilien bewegen, einfach weil es der pure Wahnsinn ist, die ganze Arbeit, die eine Familie im klassischen Sinne, also sagen wir Vater, Mutter, Kind, mit sich bringt, nur auf drei Personen in dem Fall, also nur auf zwei Personen, also zwei Eltern in dem Moment aufzuteilen. Das ist der helle Wahnsinn, das ist gar nicht schaffbar. Das ist nur schaffbar durch Netze oder durch einfach, indem es halt ja unglaublich viel Arbeit ist, die irgendwie dann auf zwei Personen lastet, aber eigentlich die sich in einem heteronormativen Modell bewegen, die bestimmte Strukturen reproduzieren. Und ich glaube, der andere Punkt, den sie macht, ist halt aber auch, dass diese heteronormativen und auch heterosexistischen Dynamiken auch nicht automatisch weg sind, wenn man nicht heteronormativ lebt. Also sprich, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, in einem konsensuell nicht monogamen Netzwerk zu leben, kann man auch darin heterosexistische Dynamiken reproduzieren. Das ist der Punkt, den sie machen will.
Interessant, dass sich das dann so ablöst, ne?
Ja.
Also, dass man die Rollen irgendwie als Schablone adaptiert, obwohl man sich selber gar nicht identifizieren oder sich eine ganz andere Identifikation geben würde. Verrückt, oder? Es ist so stark. Ja, ich meine, das ist ja auch, habe ich auch nochmal, dann war Gisela Notz, hat ja sich auch viel so beschäftigt, genau mit der Kernfamilie und hat das ja auch so als Familismus bezeichnet, also Familie als Ideologie, die der Gesellschaft nützt oder ganz konkret staatlich auch ausgebeutet wird, weil in diesem Mutter-Vater-Kind-Modell jetzt ganz schablonenhaft und klassisch sich die Mutter zurücknimmt und die Versorgerin ist und dass es einfach sehr billig ist, diese Art von sozusagen Keimzelle der Gesellschaft so zu festzulegen. Da waren wir jetzt schon wieder bei der Familienkritik ganz weit raus, du wolltest ganz, aber ich finde es halt, ja, also interessant, dass Schadler das so untersucht, dass wir diese Schablonen so annehmen und in Beziehungen reintragen, wenn wir versuchen, eigentlich was ganz anderes zu leben. Mhm. Ist doch verrückt.
Ist total verrückt. Und diese Frage, wie lebst du, die haben wir auch anderen Leuten gestellt. Wir haben ihnen anschließend dann auch die Frage gestellt, was für Widersprüche sie erleben in dem, wie sie leben wollen und wie sie jetzt eigentlich leben. Aber ich würde vorher noch mal kurz reinhören in diese Fragen oder in die Antworten auf die Frage, wie lebst du eigentlich?
Ich lebe in einer WG, einer Wohngemeinschaft zu sechst. Und ich habe zu meinen Mitbewohnis unterschiedlich nahe Beziehungen, aber insgesamt sind wir uns schon relativ nah und haben ein sehr, würde ich sagen, familiäres Miteinander.
Ich habe sehr lange in WGs gewohnt, aber zusammen mit einem Kinderwunsch war es für mich doch am naheliegendsten in einer normalen, also klassischen Kleinfamilie zu leben.
Ich habe selber momentan keine Partnerschaft oder Liebesbeziehung, auch keine Familie, keine eigenen Kinder.
Ich lebe allein in einer kleinen Wohnung, aber ich lebe auch zusammen. Ich bin verheiratet und mein Mann und ich, wir haben jeweils eine ganz kleine Wohnung und wir wohnen eigentlich zu zweit in beiden von den Wohnungen. Das ist auch deswegen so, weil dazwischen so etwa 500 Kilometer liegen. Deswegen haben wir quasi eine Fernehe.
Sehr zentral sind für mich aber in meinem Leben auf jeden Fall Freundinnen, die mich mal enger, mal weniger eng und nah in meinem Leben begleiten.
Und wir haben eine super Hausgemeinschaft. Wir haben eine Streamer-Gruppe, wo wir eben auch austauschen, wenn wir irgendwas brauchen. Wir machen immer wieder mal Frühstück gemeinsam draußen im Sommer auf dem Hof oder grillen auch mal. Und das ist toll. Wir machen immer Nikolaus im Treppenhaus. Da bringt jeder was mit. Es gibt immer, meine direkten Nachbarn machen immer die Feuerzangenbowle und dann bringt jeder was zu essen mit. Es gibt zwei Typen hier bei uns, die spielen wunderbar Gitarre und singen auch und da gibt es auch immer Musik und das ist toll.
Genau, wir haben überschneidende Freundinnenkreise, aber gar nicht komplett deckungsgleich. Also schon tendenziell alle so ihre Welten noch außerhalb der WG.
Lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4, 5.
Zusammen mit einer sehr eng und langjährigen Freundin und zusammen mit ihrem Kind, das gleichzeitig auch mein Patenkind ist und das ich quasi schon seit es im Babybauch war, irgendwie mitbegleite und auch meine Freundin daran irgendwie mitbegleite. Und wir leben aber auch mit anderen Leuten zusammen und die Konstellation, die hat sich auch also in diesem Kern, sage ich mal, verändert und seit Anfang des Jahres leben noch eine weitere Person mit ihrem Kind mit uns zusammen. Wir sind also 3 Frauen, 2 Kinder.
Ich lebe mit einem Kind zusammen, also meinem Kind. Das hat sich über die letzten Jahre von eigentlich alleinerziehend zu sein zu geteilter Elternschaft entwickelt mit meiner engsten Freundin, die ich seit über 10 Jahren kenne und die bei meiner Schwangerschaft und Geburt mit dabei war und irgendwie immer sehr präsent und für uns selbst gar nicht so, dass irgendwann entschieden haben, dass wir 2 Mamas sind, sondern es war eigentlich eher unser Kind, was irgendwann entschieden hat, ich habe 2 Mamas. Ja, und so ist das irgendwie über die Jahre gewachsen. Wir leben allerdings nicht zusammen in einer Wohnung. Wir haben getrennte Wohnungen. Die andere Mama wohnt auch in der WG. Ich wohne seit Anfang des Jahres in einer Wohngemeinschaft wieder, habe davor alleine gewohnt.
Und habe aber ein quasi selbstgewähltes Patenkind. Also es ist nicht so unbedingt so gelabelt oder durch, dass ich jetzt die Taufpatin bin oder sowas. Genau, es ist einfach der Sohn von Freunden von mir. Der ist jetzt 9 Monate alt und genau, ich beteilige mich momentan relativ viel einfach an der Kinderbetreuung. Also auf jeden Fall mindestens einmal die Woche, meistens eher mehrmals die Woche, dass wir uns sehen. Und ich auch Zeit mit ihm alleine verbringe und so. Und das ist total schön.
Wir haben viele Menschen befragt erstmal, wie sie, was familiär für sie bedeutet und welche auf Langfristigkeit angelegten Beziehungen sie leben für diese erste Sendung des 8. März Radios. Und haben aber auch die Rückmeldung bekommen, dass, ja, dass, also, was wir uns ja selber schon denken konnten, aber wir waren da so leicht so ein bisschen, dass es auch natürlich sehr intime Fragen sind. Und deswegen hier vielleicht nochmal irgendwie gesagt, dass diese Stimmen natürlich jetzt nicht alle möglichen Arten von Leben abbilden können, sondern ja, einfach einen Einblick geben und an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle Personen, die uns darauf geantwortet haben.
Genau, und wir wollen gleich nochmal schauen auch auf queere Elternschaft. Vorher würde ich gerne nochmal die Cornelia Schadler zu Wort kommen lassen, denn die hat quasi sich auch gefragt in ihrer Arbeit, wie kann es dazu kommen, dass total viele Familien in quasi Hetero-Konstellationen landen, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu bekommen, obwohl sie es vielleicht im Vorfeld gar nicht wollten oder zumindest sich anders vorgestellt haben. Und dazu hat sie eben, um das zu untersuchen, hat sie halt eine Perspektive eingenommen, eine sogenannte neomaterialistische Perspektive. Und sie hat quasi den Prozess der Elternwerdung untersucht, der nicht nur basiert auf strukturellen Veränderungen oder individuellen Wahrnehmungen.
Das neomaterialistische Konzept sagt, okay, das kann beides relevant sein, aber es gibt noch viele Prozesse mehr und die sind alle komplex verwoben. Und im Prozess der Schwangerschaft gibt es quasi hunderttausende Mikroprozesse und diese hunderttausenden Mikroprozesse schaffen dann diesen Übergang von Nicht-Elternsein zu Elternsein. Und mit diesem Übergang reproduzieren sich dann gleichzeitig ganz viele andere gesellschaftliche Strukturen, zum Beispiel binäre Geschlechterstrukturen oder bestimmte Vorstellungen davon, was Eltern sind und was Kinder sind. Wir haben da die Eltern während der Schwangerschaft 6 Monate nach der Geburt und 2 Jahre nach der Geburt interviewt und alle Eltern stellen ihr Modell als vorteilhaft vor. Entweder manchmal, dass sie so dazu gezwungen wurden aus ökonomischen Gründen oder dass sich das irgendwie zufällig ergeben hat, aber alle Eltern denken eigentlich, dass sie das Beste gemacht haben. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil es hier wieder darum geht, dass es wahrscheinlich schwer objektiv feststellbar ist, was ist vorteilhaft oder was ist das ideale Modell. Aber spannend ist, dass alle Eltern, auch wenn es nicht das ist, was sie vorher wollten, das nachher als das passendste Modell empfinden.
Genau, jetzt haben wir sehr lange über Hetero-Konstellationen geredet und auch über...
Jetzt sag mal gut.
Jetzt reicht's auch wieder, kein Bock mehr. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit und jetzt haben wir echt viel Zeit damit verbracht. Genau, weil es ist ja ein Politikum, ist ja quasi, wie organisieren sich eigentlich Familien? Ein anderes Politikum ist aber auch, wer darf Familie sein? Wer bekommt das Label Familie? Wie ist das verbunden mit welchen auch Diskriminierungen? Und da ist es halt auch total wichtig, über die Situation und die Perspektive von queeren Konstellationen zu sprechen. Also gerade weil eben queere Menschen, queere Familien viel eher strugglen mit Anerkennung, Sichtbarkeit, aber auch bürokratischen Hürden, wenn es so darum geht, die eigene Familie einfach zu leben, so wie sie das wollen. Und Lisa Bendig, die hat geforscht zur Situation von queeren Eltern, ist selber queere Mutter und hat darüber gesprochen im Podcast Danke für nichts vom Konzepttrack Neue Ökonomie. Und er hat quasi auch gerade dazu geforscht, was eigentlich eine queere Familie unterscheidet von einer cis-heteronormativen Familie.
Ich bin ja zu dieser Recherche gekommen, weil das eben meine Erfahrung war. Ne? Es ist was anders. Ich bin Mutter geworden in einer lesbischen Ehe. Mein Kind hatte dadurch nicht die gleiche rechtliche Absicherung wie die Kinder, die in Hetero-Ehen geboren werden. Und auch im Ganzen drumherum war ich ja ständig irritiert. Mhm. Also die Strukturen, die geschaffen sind für Eltern, keine Ahnung, Geburtsvorbereitungskurse oder auch der schöne Ordner, den meine Krankenkasse mir geschickt hat, als ich schwanger war und so weiter und so fort. Das hat alles an vielen Punkten nicht so viel mit meiner Lebensrealität zu tun. Ich merke einfach, das passt nicht. Mhm. Ja? Und das hat viel mit der Familienkonstellation zu tun, in der ich mein Kind erziehe und mit den Folgen, die das hat. Wenn ich jetzt so gucke auf alles, was ich gelesen habe, auf alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, muss ich natürlich sagen, dass alle Familien irgendwie unterschiedlich sind und alle Individuen unterschiedlich sind. Und es gibt bei Regenbogenfamilien eine ähnliche Vielfalt wie bei anderen Familien auch. Es macht einen Unterschied, wie alt Leute sind, wie viele Eltern beteiligt sind, ob sie von Rassismus betroffen sind, was ihre formelle Bildung ist und so weiter und so fort. Und trotzdem, über all diese vielfältigen Unterschiede hinweg, gibt es gewisse strukturelle Verhältnisse und Eigenschaften, die durchschnittliche queere Familie von der durchschnittlichen Heterokernfamilie, cis-heterokernfamilie unterscheiden. Einen wichtigen Punkt finde ich, dass queere Familien Familie üblicherweise nicht biologistisch definieren. Mhm. Also Familie ist, wer sich als Familie fühlt. Familie ist, wer Familie lebt. Mhm. Und für uns ist auch das leider Alltag, dass das nicht unbedingt den rechtlichen Gegebenheiten entspricht. Ja? Und wenn wir da nochmal in die Vergangenheit gucken können, das ist auch nicht auf Eltern-Kind-Konstellation im Sinne von Erwachsene und minderjährige Kinder beschränkt. Mhm. Also ich finde zum Beispiel die Ballroom-Culture der USA da ein sehr gutes Beispiel für queere Familiennetzwerke, die überhaupt nichts mit Biologie zu tun haben, aber sehr, sehr viel mit Familie, für die niemand von den beteiligten Eltern biologische Kinder bekommen muss.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit von vielen queeren Familienformen. Mhm. Und eine andere Sache, ja, die du schon angesprochen hast, sind die Hürden bei der Umsetzung des Kinderwunsches. Also wenn Menschen gleichen Familie leben wollen, im Sinne von Eltern werden von kleinen Kindern, ist das für queere Menschen einfach schwieriger. Wir haben nicht so einfach Zugang zu Kinderwunschbehandlungen. Sehr, sehr lange war es für Frauen, die nicht in einer stabilen Hetero-Cis-Beziehung gelebt haben, unmöglich, in Deutschland eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch zu nehmen. Fast alle Frauen, die in queeren Beziehungen Kinder bekommen haben, die ich kenne, haben entweder einen privaten Samenspender gefunden oder Sperma in Dänemark gekauft. Das hat sich ganz bisschen geändert mit der Öffnung der Ehe 2017. Mit der Öffnung der Ehe ist auch erstmals die Möglichkeit der gemeinsamen Adoption entstanden. Das macht vor allem für cis-schwule Paare ja einen riesigen Unterschied. Und zu diesen ganzen rechtlichen Sachen, und ich meine, das ist ja nicht, es ist ja nicht vorbei, auch nach der Adoption oder nach der Geburt des Kindes, nicht mal nach der sogenannten Stiefkind-Adoption, ist es immer noch Alltag, dass sich jedes bescheuerte Formular überarbeiten muss, weil ich meine Familienkonstellation nicht gleichzeitig vollständig und richtig angeben kann. Und dazu kommt sowas wie die Abwertung durch das Umfeld, neugierige Fragen, vielleicht ablehnende Reaktionen der eigenen Eltern oder Großeltern, auch sowas wie internalisierte Queerfeindlichkeit und so weiter. Mhm. Also all das müssen Menschen, die in queeren Konstellationen Kinder bekommen wollen, erstmal überwinden.
Mhm. Genau, Lisa Bendieck, die schreibt doch gerade an einem Buch und das Thema von diesem Buch ist quasi, wie queere Elternschaft Vorbild für gleichberechtigte Elternschaft sein kann. Und das fand ich ziemlich spannend, denn Bendieck sieht nicht nur, wie jetzt gerade eben beschrieben, die deutlichen Unterschiede, zählt sie auf, quasi zwischen der Kernfamilie und der queeren Elternschaft, sondern ihre These ist eben auch, dass queere Eltern es besser machen und dementsprechend auch Vorbild sein können für die klassische Cis-Kernfamilie.
Dafür gibt es sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege und wenige Menschen sagen das offen, sagen wir es mal so. Als erstes muss ich noch mal eine Einschränkung vornehmen. Ich habe vorhin ja dann ganz viel über zwei Mütter- und zwei Väterfamilien geredet und das liegt am Forschungsstand. Es gibt ein bisschen Forschung zu Trans-Elternteilen. Da untersuchen Menschen, wie viele Trans-Eltern es gibt, wie Trans-Menschen Eltern werden überhaupt und ob Trans-Eltern denn ihren Kindern schaden. Ja? Also das ist tatsächlich in Bezug auf Forschung zu Trans-Elternschaft immer noch ein wichtiges Thema. Und es gibt auch noch Beispiele von Trans-Personen, die im 21. Jahrhundert das Sorgerecht und sogar das Umgangsrecht für ihre Kinder verloren haben, weil sie trans sind. Das heißt, die rechtliche Gleichstellung ist einfach noch sehr viel weiter weg für transgeschlechtliche Eltern als für schwule oder lesbische Eltern. Und deswegen kann ich auch über die Verteilung von Sorgearbeit in Transfamilien noch nichts Fundiertes sagen, leider. Also ich habe mit einzelnen Leuten natürlich gesprochen, aber ich kenne dazu keine Statistik. In zwei Mütter- und zwei Väterfamilien ist es so, dass sowohl Lohnarbeit als auch Hausarbeit als auch Sorgearbeit sehr gleichmäßig verteilt ist. Besonders bei Familien, die ihre Kinder zusammen geplant und bekommen haben, aber auch in Patchwork-Familien. Mhm. Also auch eine lesbische Stiefmutter, die ihr Kind erst kennengelernt hat, als es 5 war, macht sehr viel mehr Haus- und Sorgearbeit als die biologisch-rechtlichen Väter von Kindern in Hetero-Kernfamilien. Eine Soziologin hat 2014 promoviert, Andrea Buschner heißt sie, zur Verteilung von verschiedenen Formen von Arbeit bei gleichgeschlechtlichen Paaren in Deutschland auf Basis von einem sehr, sehr großen Datensatz. Und sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass in Familien mit Kindern unter 3 Jahren 60% der biologischen Mütter und 30% der nicht biologischen Mütter in Teilzeit berufstätig sind. Mhm. Zum Vergleich 6,6% der Väter in Heterokernfamilien. Also das ist eine riesige Differenz. Das
ist immer noch eine krasse Zahl auf jeden Fall.
Genau, ne? Es ist eine riesige Differenz. Und das bezieht sich jetzt darauf, wie viel Zeit verbringen Leute mit Lohnarbeit. Ne? Wenn wir uns fragen, wie viel Zeit verbringen denn Leute mit Sorgearbeit, können wir sagen, dass ab dem ersten Geburtstag des Kindes die Hälfte aller zwei Mütterfamilien die Sorgearbeit 50-50 teilen. Und bei Kindern, also sobald die Kinder 6 Jahre alt sind, also sobald sie in die Grundschule kommen, ist das Verhältnis komplett ausgeglichen. Das heißt, in 55% der Mütter machen beide gleich viel Sorgearbeit. In 21,3% der Familien macht die biologische Mutter mehr Sorgearbeit. Mhm. Und in ebenfalls 21,3% der Familien macht die nicht biologische Mutter den Großteil der Sorgearbeit. In 2,1% der Familien gibt es ein Verhältnis, was dem Durchschnitt der Hetero-Cis-Familien entspricht. Mhm. Ja?
Okay, also wirklich und sehr wenn wir wenig. Das,
genau. Und ich meine, ich weiß nicht, ich meine es jetzt mit so Zahlen um mich, aber ich finde die wirklich total beeindruckend. Es ist vor wenigen Wochen gerade der Väterreport publiziert worden, 2023, untersucht die Aktivität von Vätern in hetero-cis-Familien. Und da werden Väter erstmal so unterteilt nach ihrer Praxis und nach ihren Überzeugungen. Mhm. Die Vätergruppe, die am, ich würde mal sagen, am fleißigsten ist in Bezug auf Care-Arbeit, das sind die, die in dieser Studie überzeugte Engagierte genannt werden. Die machen 21% der Väter aus. Bei den überzeugten Engagierten, da wollen 70% die Hälfte der Care-Arbeit machen und 38% kriegen es tatsächlich hin. Also das im Vergleich mit über 50% der nicht biologischen Mütter und 12% der überzeugten engagierten Väter machen mehr als die Hälfte der Care-Arbeit im Vergleich zu 21,3% der nicht gebärenden Mütter in queeren Konstellationen. Also selbst wenn wir uns nur die aller vorbildlichsten Väter angucken, sind die noch meilenweit entfernt vom Durchschnitt der queeren Elternteile. Und ich habe jetzt viel über lesbische Mütter geredet, weil es über lesbische Mütter mehr Daten gibt. Bei zwei Väterfamilien ist das sehr, sehr ähnlich wie bei zwei Mütterfamilien.
Genau, das war nochmal Lisa Bendik, die geforscht hat zu queerer Elternschaft. Wir sind jetzt damit schon am Ende unserer wirklich extrem kurzen Sendung zu diesem extrem großen Thema Familie angekommen. es ging jetzt doch am Ende sehr viel ums Kinder kriegen, haben, großziehen, betreuen.
Ja, weil das ja auch nochmal so ein Pressure-Moment ist. Also ich glaube, das ist halt schon auch noch, vielleicht werden wir das jetzt in der nächsten halben Stunde, 35 Minuten auch noch irgendwie reflektieren, aber wie verbindlich zum Beispiel Freundinnenschaften wirklich sind, wenn man das jetzt so gegenüberstellt und Familienmodellen, wo es also gut, das ist ja klar, ne? Also kleine Menschen kann man nicht auf sich selbst zurückwerfen. Da wird es halt brenzlig. Und das heißt einfach, Care-Arbeit muss halt organisiert sein. Und man kann nicht sagen, oh sorry, heute kann ich ja wirklich nicht zuhören. Muss mich mal um mich selber kümmern oder so.